Also ich bin der Meinung, es ist und bleibt auch eine Sexseite.
Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man immer alles, was man tut, mit einer Überzeugung tut und dass man es selbstbestimmt tut und egal, ob es jetzt eben Porno-Business ist oder ein anderes Business, dass du einfach dahinter stehst zu 100%. Und das ist für mich Feminismus. Also du kannst ja genauso, wenn du Bock hast, ein Kopftuch zu tragen, dann ist es genauso feministisch, wenn du darauf Bock hast, wie wenn du eben Pornos machst.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baby Gut Business. Heute dreht sich alles um die Plattform OnlyFans. Für die Leute, die schon mal was davon gehört haben, mag das jetzt im ersten Moment vielleicht so klingen oder haben das Vorurteil, was ja auch berechtigterweise da mitschwingt, digitaler Porno-Content und Schmuddel-Image. Für alle, die noch nie was davon gehört haben, OnlyFans ist eine Plattform, auf der überwiegend pornografische Inhalte von, ja, so einer Art Influencern auf dieser Plattform hochgeladen werden. Das können Menschen sein, die schon ganz lange in diesem Business sind oder sehr selbstbestimmt entschieden haben, dass sie damit ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen. Ich beschäftige mich damit als Social Media Marketing Expertin vor allem, um vielleicht euch und auch für mich gleichzeitig neben der Neugier, die mich angetrieben hat, einen Blick in die Influencer Marketing Glaskugel zu werfen. Denn ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren an den Punkt kommen, an dem Communities von InfluencerInnen für guten Content bereit sind, Geld zu bezahlen. Das hat unsere Medien, klassische Medien-Printbranche lange Zeit sehr salopp gesagt verkackt. Die wenigsten Leute sind bereit, für Plus-Abonnements Geld zu zahlen, weil es ganz, ganz viele journalistische Inhalte eben sehr lange umsonst gab. Und deswegen ist es umso spannender, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Denn es findet da draußen so eine Art War of Talents, nenne ich das in meinen Vorträgen immer, statt, bei denen Plattformen mittlerweile, also TikTok, Instagram, Facebook und Co., um ihre CreatorInnen kämpfen müssen. Das heißt, die fangen an, die wirklich dafür zu bezahlen, dass sie auf der Plattform aktiv sind, dass sie neue Oberflächen nutzen, sowas wie Reels zum Beispiel etc. Das ist aber nicht gut bezahlt und das ist auch noch sehr neu. Und davon kann auch keiner der InfluencerInnen, CreatorInnen da draußen leben. Das heißt, sie müssen selber Monetarisierungsmöglichkeiten finden. Und das hat die meiste Zeit über Werbekunden stattgefunden. Und der Gedanke, dass eben eine Plattform begünstigt, durch eine Art Paywall-System seine eigenen Inhalte zu monetarisieren, ist relativ neu. Und das könnte die Zukunft vom Influencer-Marketing sein, wenn Influencer auch bereit sind, sich so ein bisschen mehr von dem Werbekunden unabhängig zu machen. Die Werbewirkung lässt über alle Plattformen nach. Ich glaube, früher oder später werden alle CreatorInnen sogar dazu gezwungen sein, sich über solche Formate Gedanken zu machen. Ja, und da habe ich mir gedacht, das wird dem Thema widme ich mich doch jetzt mal etwas ausführlicher. Ich habe insgesamt 3 Gespräche geführt. Eins mit einem Creator, eins mit einer Creatorin und eins mit einem Agenturvertreter. Und ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, deswegen lass uns lieber direkt rein in die Folge gehen. Sie ist super spannend und ich glaube auch sehr kurzweilig unterhaltsam. Klitzekleine Werbeunterbrechung, bevor es losgeht, und zwar für The Body Shop. Die haben zuletzt eine Zahl gedroppt, die mich in puncto Nachhaltigkeit sehr beeindruckt hat. Und zwar würden wir mehr über Refill-Funktionen bzw. Möglichkeiten gehen, wenn es um den täglichen Gebrauch unserer Schönheitsrituale geht, wie zum Beispiel Shampoo, Handseife, Duschgel und so weiter, könnten wir mit nur einer Refill-Flasche, die wir einmalig kaufen, 32 Plastikflaschen im Jahr sparen. Das sind umgerechnet 260 Gramm CO2 und das ist nicht nur gut für den Planeten, sondern nachher auch für unser Portemonnaie. Das ist natürlich nur ein Durchschnittswert, aber ich glaube, es ist unumstritten, dass Nachfüllprinzipien gut für unsere Umwelt sind und das hat eben auch The Body Shop jetzt umgesetzt und zwar könnt ihr in 9 Städten in sogenannte Refill Stores gehen und da die Produkte, die ihr sowieso schon immer dort gekauft habt, praktisch in Aluminiumflaschen refillen lassen. Diese Refill-Stationen gibt es in Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, München, Dresden, Ulm, Münster und Augsburg. Und wenn ihr euch das jetzt nicht merken konntet, schaut mal in die Shownotes. Da listen wir die ganzen Shops nochmal auf. Und was mich zusätzlich überzeugt hat, ist die Tatsache, dass wenn man diesen Refill-Service nutzt, sogar noch 50 Milliliter geschenkt bekommt bei jedem Einkauf. Also wenn ihr normalerweise diese 250 Milliliter, das ist so die Standardgröße bei The Body Shop, kauft, dann hat die Refill-Flasche sogar 300 Milliliter Volumen. Das reicht The Body Shop aber noch nicht. Und zwar wollen die wirklich komplett in den nächsten Jahren umstellen. Das heißt, es soll letztendlich alles nachfüllbar, unverpackt und recycelbar werden. Übrigens ist The Body Shop schon 2019 eine Community Fairtrade Partnerschaft mit Plastic for Change eingegangen. Das sind MüllsammlerInnen, die in Indien sozusagen die Straßen sauber halten. Und da bezieht praktisch The Body Shop schon seit 2019 ihr Plastik her. Finde ich eine gute Sache, kann man unterstützen. Und ja, jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Als allererstes hört ihr jetzt Valentin. Valentin ist, ich darf gar nicht sagen, wie alt. Das möchte er nicht, aus Imagegründen. Nichtsdestotrotz kann ich euch sagen, dass er noch ziemlich jung ist. Und wenn man ihm auf Instagram folgt, kann man auch gar nicht wirklich herausbekommen, wo er überhaupt lebt. Also so ein bisschen zwischen Deutschland und eigentlich dem Rest der Welt. Er hat aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er schon seit Jahren mittlerweile seinen Lebensunterhalt zu 100% mit OnlyFans verdient. Und er hat die ein oder andere sehr unterhaltsame, aber auch immer so ein bisschen nüchtern objektive Sicht auf die Branche und ganz viele Anekdoten zu erzählen. Und ja, Valentin, ab.
Ich habe mich richtig auf das Gespräch gefreut.
Ich Valentin. Auch.
Ja?
Ja, wirklich.
Es ist dein erster
Podcast. Das ist mein erstes Mal, ja.
Wow. Und dann gleich bei Baby Got Business.
Yes.
Mega. Okay, du musst dich vielleicht dann doch eingangs mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du?
Okay, ich bin Valentin und ich komme aus Berlin, wohne aktuell auf Zypern und ich mache OnlyFans, wie der Podcast wahrscheinlich auch heißt.
Okay, das heißt, du bist selber Creator oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich bin selbst Creator und habe auch ein Management und helfe anderen Creatoren, dort auf der Plattform groß zu werden.
Wie lange machst du das schon?
Das Management mache ich seit einem halben Jahr und zwar aus dem Grund, dass ich am Anfang auch Hilfe brauchte und Leute auf mich zukamen, ja, ich weiß, dass du OnlyFans hast, kannst du mir da helfen? Und dann kam ich auf die Idee, ja, starte ich meine OnlyFans.
Okay, um das noch so ein bisschen besser zu verstehen, wie du da hingekommen bist, also wahrscheinlich wirst du irgendwann auf die Plattform gestoßen sein. Oder wie bist du auf OnlyFans aufmerksam geworden?
Und zwar kam ein Creator auf mich zu, der kommt aus Los Angeles und meinte, ja, ich habe da eine Plattform, kennst du vielleicht OnlyFans? Und er meinte, ja, damit lässt sich voll gut Geld verdienen und hat mir dann seine Statistiken gezeigt und ich dachte mir dann, ja, ist eigentlich ganz gut, aber das steht halt für Pornografie oder für sexuelle Inhalte und dachte mir, oh, soll ich es wirklich machen? Und dann habe ich 3 Monate überlegt und habe dann aber doch damit begonnen und das ist so der Startpunkt.
Und das heißt, du hattest aber parallel noch einen ganz normalen Job. Ich darf übrigens Valentin nicht fragen, wie alt er ist, weil er hat im Internet eventuell ein Doppelleben.
ja, also ich habe bei einer Marketingagentur gearbeitet und aktuell studiere ich BWL. Bin jetzt immer noch im Bachelor und lasse es auch nicht schleifen, aber ich lasse mir da ein bisschen mehr Zeit. Also ich werde wahrscheinlich noch so 1,5 oder 2 Jahre länger studieren. Ja, weil ich mich erstmal gerade auf OnlyFans und auf das Management konzentriere.
Und dann hast du dich sozusagen auf Geheiß des Creator-Freundes da angemeldet, eines schönen Tages. Und was waren dann so die ersten Schritte?
Okay, die ersten Schritte. Also ich habe ihn erstmal angerufen und habe gefragt, ja, wie mache ich das? Und man musste sich erstmal verifizieren. Die Plattform ist halt erst ab 18 und da muss man Ausweis hinschicken und sich da anmelden. Es dauert auch irgendwie 24 bis 48 Stunden und dann kann es eigentlich auch losgehen, Profilbild einstellen und so ein bisschen was dazu schreiben.
Wie kann man sich denn jetzt OnlyFans als Social Network vorstellen? Also ist es, würdest du sagen, es ist ein Social Network?
Es ist eine Plattform, aber ich würde es jetzt nicht als Social Media Plattform bezeichnen. Und du kannst auf jeden Fall mit den Followern interagieren, aber sie ist abhängig von anderen Plattformen. Also sie kann auch nicht eigenständig leben, weil du halt nicht auf der Plattform selbst bewerben kannst, sondern du brauchst zum Beispiel Instagram als Plattform oder TikTok oder Twitter, um da groß zu sein.
Okay, das ist interessant, weil den Eindruck hatte ich auch.
Das ist ein Parasit sozusagen eigentlich.
Ja, aber so hat damals auch Instagram angefangen, witzigerweise. Auch die haben ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut, dass sie die Fotos oder dass die User zuerst die Fotos über Twitter und Facebook teilen und sind darüber gewachsen und sind selber zum Social Network geworden. Also Das kann schon noch...
Ich sehe das nicht so. Also die Plattform ist auch wirklich groß. Ich glaube, da sind schon 60 Millionen Nutzer drauf auf der Plattform. Mhm. Also so ein Zehntel von Instagram. Man kann auf der Plattform nicht direkt bei der Suche eingeben, ja, ich suche den und den Creator, was man bei Instagram machen kann. Sondern man muss dann zum Beispiel bei Google den Namen eingeben.
Mich hat es so vom Interface ein klitzekleines bisschen an Facebook erinnert, von früher, so relativ funktionsumfangarm. Du kannst aber schon liken, teilen, sharen. Also diese Grundzüge von einem sozialen Netzwerk hat es ja schon. Kann man denn überhaupt was sehen, wenn man nicht angemeldet ist?
Man kann nichts sehen, außer wenn man auf Free umstellt. Also ich koste 11,99 €, das ist ein Abo-Modell.
Oder bist du ja einer der günstigeren?
Ja genau, ich koste relativ wenig, ich bin billig, nicht scherz. Aber ich mache das so, man kann mich für 11,99 € abonnieren und dann schicke ich aber noch einen Private Chat. Da kommen wir, erzähle ich dir später noch was dazu. Nochmal extra Videos, genau.
Das heißt, du würdest auch sagen, es ist nicht unbedingt erwünscht, sag ich mal, von den, oder ist das erwünscht von den Creatoren, dass Leute ihre Inhalte teilen, kommentieren, liken und so weiter? Oder ist das gar nicht so wichtig auf der Plattform?
Also ich gucke vor allem auf die Follower und auf die Likes. Ich habe Kommentare ausgestellt, um mich selbst ein bisschen zu schützen, weil ich mir dachte, da sind schon ein paar Kommentare, die nicht so wünschenswert sind. Also manchmal kommt auch, keine Ahnung, du hast ein bisschen zugenommen oder sowas. Und das halt als Kommentar, also das können sie mir gerne persönlich schreiben. Aber dadurch, dass es halt eine Plattform ist für sexuelle Inhalte, kommt natürlich manchmal auch sowas. Und ich habe das dann auch einfach ausgestellt.
Das finde ich ziemlich unglaublich, dass Bodyshaming nun auch auf pornografisch angehauchten Seiten ein Ding ist. Ja, ich dachte, da gibt es für jedes, da ist man dann eher in Nischen und Sparten unterwegs, die man sich ja bewusst so aussucht, weißt du? Also wenn ich dickere Körperformen schön finde, dann gucke ich mir eher sowas an. Und wenn ich irgendwie auf das und das stehe, dann bin ich ja sehr nischig orientiert, beziehungsweise ich kuratiere mir das ja selber, dadurch, dass ich dafür auch bezahle. Also wie frech ist das denn?
Definitiv. Also es gibt auch 90% der Nachrichten, die wirklich nett sind, aber 10%, die sagen, das ist nicht das Geld wert du hast ein bisschen zugenommen oder du bist komisch oder sowas. Ja.
Okay, das macht eine Metaebene auf, die ich gar nicht auf meinem Fragenkatalog hatte bis jetzt. Bin da so rational rangegangen, aber das ist irgendwie auch so eine Mental Health Frage ja schon fast, ne?
Definitiv, also wenn man damit anfangen möchte, muss man auf jeden Fall da aufpassen, dass man nicht schon irgendwie ein Knacksfeuer hatte, weil das schon einen belastet. Also mich hat es auch am Anfang belastet. Also ich bin wirklich eigentlich stabil, aber am Anfang dachte ich mir auch, okay, was soll denn das? Ich meine, ich bin auch nur ein Mensch und man muss die Leute dann auch nicht so behandeln, auch wenn man vielleicht am Anfang nicht so zufrieden ist mit dem Creator, was der da postet.
Was spuckt dir die Plattform denn als Creator für Insights aus? Was siehst du denn?
Ich sehe, woher die Leute kommen, wie viele die Seite besucht haben, wie lange die im Durchschnitt drauf waren, das sieht man. Das ist auch ganz cool, alles zu wissen.
Für einzelne Beiträge auch?
Ja, Beiträge kann man auch analysieren lassen. Also da steht dann, wie lange die Leute auf dem Bild drauf waren ungefähr, wie lange sie auf dem Video drauf waren und wie viele Likes und so natürlich.
Das sind halt ganz andere KPIs aufgrund der Tatsache, dass Leute natürlich pornografische Inhalte wahrscheinlich tendenziell länger betrachten als ein Schminkvideo.
Ja, also wenn das
Schminkbild.
Also wenn das Video gut ist, dann sieht man dann schon, dass es, keine Ahnung, auch zweimal abgespielt wurde oder so im Durchschnitt.
Ey, das ist, wenn man jetzt mal den rein diesen pornografischen Aspekt da rauslässt, ist das rein marketingtechnisch so wertvoller Content eigentlich, mit dem die Leute so stark interagieren und so genau hinschauen und also crazy.
Also ich denke, es wird auch jetzt demnächst kommen, dass auch große Marken wie Calvin Klein auf OnlyFans-Creator zukommen und Kooperation mit dem machen. Also wenn sie sich in Unterhose präsentieren, das ist halt einfach auch voll der Markt, weil das dann für was Sex alles steht.
Total interessant. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch sehr gut vorstellen. Wie kann ich denn jetzt mit OnlyFans Geld verdienen? Also ich kann deinen Kanal abonnieren, das haben wir jetzt schon rausgehört. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ja, also es gibt drei Möglichkeiten. Einmal durch die Abos und dann kann man noch Nachrichten rausschicken, also Private Messages. Ich verkaufe die meistens zwischen 9 und 20 Dollar meistens. Und dann kann man noch Tipps bekommen.
Tipp im Sinne von
Trinkgeld.
Trinkgeld, okay.
Ja, da sind auch manche bereit, was zu zahlen, wenn es denen zum Beispiel gut gefällt. Sieht man dann unter dem Bild, ja, es wurden gerade 25 Dollar gespendet. Genau. Und das ist ein bisschen doof, dass OnlyFans das auch abgreift. Also muss man auch 20% an die Plattform zahlen, auch wenn es Tipp ist. Man muss mitleben, genau. Also ich mache das meiste Geld über Abos, circa 2/3 und ein Drittel nochmal über Nachrichten und dann noch ein kleiner Teil, vielleicht 1% oder so 2% durch Tipps.
Okay, und wenn du sagst private Nachrichten, ich sag mal, sind das dann so Auftragsarbeiten im Sinne von, jemand kommt und sagt, kannst du deinen Hintern mal so fotografieren?
Manchmal
schon. Und dann
schon,
machst du ja das und dann sagst du, dafür kriege ich aber 50 Euro oder wie läuft?
Ja, genau. Also die kommen dann auf mich zu und sagen dann, kannst du das und das machen? Also keine Ahnung. Einer wollte mal, dass ich so einen Luftballon platzen lasse, einfach nur, keine Ahnung, nackt das mache und dann zahlt er dann 100 Dollar oder so dafür. Und
ganz
meistens,
kurz, was war das Verrückteste? War das das Verrückteste? Oder gibt es so, also wir können es auch piepen.
Nee, einmal sollte ich nur einfach eine Socke in den Mund nehmen und es ein bisschen draufbeißen. Dann dachte ich mir, okay.
Okay.
Ja, aber meistens kommen normale Sachen. Also dann nur, kannst du mir das Video mit dem und dem Creator senden. Genau, also meistens mache ich so, dass wenn ich Collabs habe, also Collabs mit anderen Personen, das ist zum Beispiel auch super wichtig, dass man sowas macht. Ich habe dann mit anderen Creatoren einfach so ein bisschen Fun, nehme ich das jetzt mal. Wir drehen das und machen auch Videos für TikTok, Bilder für Twitter und Bilder für Instagram, um das halt da ein bisschen zu pushen. Und dann verkauft man die Nachrichten nochmal im Private Chat. Ich hatte erst lang kein Collab, also bestimmt seit 2 Monaten. Aber das ist auch wirklich gut, weil man dadurch natürlich seine Reichweite auch erhöhen kann.
Was weißt du denn über deine Community im mal von abgesehen von diesen demografischen Daten, wo kommen die her? Siehst du, wie alt die sind? Siehst du einzelne Nutzer? Kannst du irgendwas an denen ausmachen oder ist das komplett anonymisiert?
Also wenn sie den richtigen Namen angeben, sehe ich den Namen. Und wenn sie ein Profil drin haben, sehe ich das Profilbild. Ich sehe, wie viel sie ausgegeben haben.
Du siehst, wie viel die ausgegeben haben?
Ja.
Das heißt, du könntest auch so Heavy-User, sag ich mal, ganz gezielt ansprechen und dann sagen, hey, willst du nicht noch mal ein Bild kaufen oder
definitiv.
So.
Definitiv. Und was ich aber auch mache, ich kommuniziere natürlich mehr mit denen. Also wenn sie halt wirklich konstant lange da sind und auch Tipps geben und so, da ist man natürlich viel mehr gewillt, mit denen zu kommunizieren oder dann nochmal so schreiben, hey, wie geht's dir heute Morgen oder so. Weil natürlich das natürlich schön ist, wenn man dann auch noch ein bisschen was bekommt.
Würdest du sagen, dass die Gen Z-Generation, die gerade irgendwie auch so viel auf TikTok abhängt und Snapchat und so weiter ist, dass sie grundsätzlich offener sind, was solche Jobs angeht auch, sag ich mal? Also dieses Digital-Creator-Ding irgendwie auf ein bisschen Richtung Porno? Oder ist das irgendwie?
Definitiv. Also die Leute akzeptieren das viel, viel mehr. Früher war das echt verpönt. Und ich sehe es wirklich so, dass wir gerade im Wandel sind. Also ich denke, in 10 Jahren ist es auch nicht mehr so ein Problem, wenn die Leute OnlyFans gemacht haben und dann in einen normalen Job reinkommen. Also ich gerade sind es 60 Millionen, die die Plattform nutzen. Und es wird wahrscheinlich auch bestimmt 200 Millionen sein, die die Plattform in Zukunft nutzen. Und es kommen aktuell auch immer mehr Creator dazu. Und irgendwann müssen die Leute auch, also müssen die Arbeitgeber auch akzeptieren, dass die Leute mal OnlyFans gemacht haben. Weil ich denke, dass in Zukunft viele junge Leute das auch machen werden.
Die einzige Frage ist ja nur, wird Zuckerberg OnlyFans kaufen in den nächsten 3 Jahren? Dann wissen wir alle, in welche Richtung das geht. Okay, das wäre jetzt so ein bisschen auch eine Anschlussfrage gewesen. Willst du das dein ganzes Leben lang jetzt machen? Also was ist der Plan? Ich meine, ich frage dich das jetzt, du bist noch super jung, so ist eigentlich eine bekloppte Frage. Ich hasse die selber. Aber ist das so die nächsten Jahre auf jeden Fall der Plan, das so weiterzumachen?
Also ich schätze, dass ich damit noch 3 oder 4 Jahre Geld verdienen kann, wirklich, dass es ganz gut ist, dass man davon gut leben kann und da muss ich mir was Eigenes suchen.
Ja, weil du auch so ein bisschen von deinem Körper lebst am Ende?
Ja genau, man lebt vom Gesicht und vom Körper und die Leute wollen halt immer, ich nenne es jetzt mal Frischfleisch und irgendwann ist der Draufsack gelutscht.
Kleines Gedankenexperiment, ja? Also wenn ich jetzt zu dir käme und würde sagen, hey, ich habe irgendwie Bock, das zu machen, was würdest du mir jetzt raten, so als weibliche Creatorin, wie oft muss ich was posten, wie oft muss ich Inhalte erstellen, soll ich eher Videos posten oder soll ich eher Fotos posten, soll ich irgendwie auch was schreiben dazu, also genau, was ist so die beste Strategie aktuell?
Das kommt darauf an, wie viel du Gas geben möchtest. Wenn du bereit bist, auch am Tag 3 Stunden TikToks zu drehen, so wie ich, dann ist es natürlich nochmal ganz anders, als wenn du sagst, ja, ich arbeite noch nebenbei und möchte nur eine halbe Stunde am Tag TikToks drehen. Genau, und wir, du kannst uns zum Beispiel auch den Content einfach schicken, den du produzierst und musst dich damit darum nicht kümmern und das wird dann einfach hochgeladen.
Das heißt, ihr macht auch Community Management für die im Zweifel, also.
Genau, ja.
das ganze Fragenmanagement und so weiter. Das ist ja das, was auch am meisten Arbeit häufig dann frisst. Ja, ne, dass das gepflegt werden muss, damit eben so eine Art Zugehörigkeit irgendwie entsteht oder eine Bindung.
Definitiv.
Eine gefühlte Bindung. Okay, die Frage, die ich mir halt im Zuge dieses kompletten Podcasts irgendwie stelle, ist, kann man das auch für andere Branchen irgendwie adaptieren? Oder ist die Plattform so versext, dass es eigentlich gar kein Zurück mehr gibt? Und es wird jetzt einfach das soziale Netzwerk für Porno-Content, was cool ist, was ich irgendwie voll verstehe, warum, wo da der Reiz liegt. Allein schon, weil ich mich jetzt selber kurz mal da angemeldet habe. Es ist irgendwie einfach, es macht im weitesten Sinne natürlich irgendwie auch Spaß. Aber kann man das irgendwie auf andere Branchen adaptieren?
Also ich bin der Meinung, es ist und bleibt auch eine Sexseite. du kannst zwar auch anderen Content hochladen, du kannst auch deine Fitnessseiten, deine Fitnessseite dort aufbauen.
Ich bin jetzt kein Porno-Heavy-User, ja, aber ich muss jetzt einfach eine Lanze dafür brechen an der Stelle, weil ich das nicht verstehe, denn da findet sozusagen Pornografie meines Erachtens in einer Art von Safe Space statt. Das ist für mich eine Form der Selbstbestimmtheit, vor allem bei Frauen, aber natürlich auch bei Männern. Die sind da ihre eigenen Chefs. Die müssen nicht irgendwo, wenn sie Tendenzen in die Richtung schon mal hatten, beziehungsweise, blöd gesagt, jetzt in der Pandemie war ja Sexarbeit auch gar nicht möglich. Warum wird sowas dann so despektierlich behandelt und so abfällig, sage ich mal, von großen Tech-Konzernen, die ja wissen, was in der Branche für eine Marktmacht steckt, aus ganz rational Gründen.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Also ich hatte auch mal eine Collaboration mit jemandem, der aus der Pornoindustrie kommt, und er meinte, dass es für ihn viel besser ist, OnlyFans zu nutzen. Zum einen nehmen sie 20%, das ist deutlich besser als normal der Markt, also zum Beispiel Twitch oder so, wo du auch Livestreams so machen kannst, nehmen ja 50%, und da ist 20% echt noch gut. Und
davon abgesehen, dass du kein Porno-Content auf Twitch machen kannst, ne?
Ja, genau, das kannst du sowieso nicht.
Aber bin.
Ja. Und die Pornoindustrie zahlt halt an sich wirklich schlecht. Also er ist wirklich groß und er hat wirklich nur, ich glaube, $2,000 oder so immer pro Dreh bekommen.
Ja, der Druck ist ein anderer. Der Körperkult ist, glaube ich, da sogar nochmal ein anderer. Du bist abhängig von, blöd gesagt, als Frau wieder Männern, die in irgendwelchen, so stelle ich mir das vor, in Ledersesseln sitzen und entscheiden, was du machst und was nicht. Ich glaube, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass der Markt für Männer eben so groß ist. So, der wird dann auch wieder von Männern dominiert. Die sind dann wieder da auch in Führungspositionen und so weiter. Deswegen, also für Frauen, die Sexarbeit betreiben, ist das eigentlich der Break-Free so ein bisschen für
und
mich.
Und du lebst halt das hoch, was du möchtest und nicht, was andere möchten.
Du machst nichts, was du nicht machen magst. Ich finde es interessant, und das vielleicht so als Abschluss für die Sache, dass Menschen auch in dieser Pornoblase oder auf diesem pornografischen Markt scheinbar wieder dazu bereit sind, für sowas zu bezahlen. Und das ist, wie gesagt, im Verhältnis ja nicht wenig. Ne? Also ein Account irgendwie dann schon 20 Euro.
Ja, ich finde es auch schön, weil die Leute jetzt verstehen, dass man dafür Geld zahlen muss.
Ja.
Es gibt kostenlose Pornos, also niemand zieht sich im Internet kostenlos aus, oder du guckst dir wirklich kostenlose Sachen an, aber niemand wird dir das eigentlich kostenlos zur Verfügung stellen.
Weil, na, und du weißt auch, wie das entstanden ist, unter welchen Umständen. Ne? Also da sind ja teilweise auch wirklich fürchterliche Sachen dabei. Und jeder, der mal auf so einer Seite unterwegs war, also das ist ja auch keine nice User Experience, sorry to say, aber was ist das für ein Bullcrap?
Ja. Und das Gute ist, du hast zwar diese Pornos, aber du hast halt nicht diese Verbindung. Wenn du jetzt einen Creator hast, den du abonnierst, dann weißt du, okay, den fand ich geil, den gucke ich mir jetzt an, und darauf wichse ich mir sein, so ungefähr, weißt du? Und bei Porn ist es halt einfach total anonym. Du hast gar keine Beziehung zu der Person, die du siehst. Und bei einem Creator auf OnlyFans hast du es.
Ja. Wenn sich das Influencertum mit Pornografie vermischt, das ist das ganze Geheimnis so ein bisschen, ne? Sehr, sehr spannende Fusion zweier eigentlich so gegensätzlicher, aber doch so sehr verwandter Branchen, muss man sagen. Ich finde das extrem spannend. Ich gucke mir das weiter an, und vielen Dank für deine Offenheit an dieser Stelle.
Gerne.
Es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig auf meine Notizen geguckt, weil einfach die pure Neugier da auch ein bisschen mitschwingt. Ich wünsche dir alles Gute und ganz, ganz viel Erfolg.
Dankeschön.
In der Zukunft.
Ganz kurze Werbeunterbrechung für Blinkist. Es gibt im Moment eine Aktion exklusiv für BabyGut Business HörerInnen und zwar 25% auf das Jahresabo. Ist doch mal was vielleicht jetzt endlich für 2022, wer es sich noch nicht geholt hat. Ihr hört es wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, wenn ihr treue Podcast-HörerInnen seid. Ihr könnt das Ganze 7 Tage kostenlos testen. Blinkist fasst Sachbücher und Titel in Kurzform zusammen. Ihr könnt die entweder lesen in 15 Minuten oder euch vorlesen lassen, also im Podcast-Stil. Das könnt ihr beim Spazierengehen machen, im Auto unterwegs, überall da, wo ihr auch normalerweise Podcasts hören würdet. Ihr könnt die downloaden, das heißt, ihr müsst nicht unbedingt Internet-Connection haben und ihr bekommt, wie gesagt, unter www.blinkist.de/babygutbusiness 25% Rabatt auf das Jahresabo. Es lohnt sich. Ich habe das mittlerweile seit 4 Jahren. Das ist kein Scherz. Ich habe euch nochmal 2 Titel mitgebracht, die mich abgeholt haben in den letzten Wochen. Der erste Titel, den, wenn ihr ihn nicht hören wollt, unbedingt lesen müsst, ist Factfulness. Es gibt keinen Titel, der besser in unsere Zeit passt. Kein Buch, was wichtiger sein könnte für mich aktuell. Und zwar geht es darum, Statistiken, Nachrichten, Überschriften, Meldungen, Push-Benachrichtigungen für sich selber besser einordnen zu können. So, ich lese es mal ganz kurz vor. Die tägliche Flut an Schreckensnachrichten zeichnet ein grässliches Bild von der Welt, das leicht den Eindruck vermittelt, es stünde quasi stündlich schlechter um sie. Hans Rosling hat sich Zeit seines Lebens dem Kampf gegen die Trugschlüsse verschrieben, die diese Fehleinschätzungen nähren. Diese Blinks zu seinem postum erschienenen Meisterwerk Factfulness zeigen, dass es unserer Welt nie besser ging als heute. Sie sind ein kluges und kompetentes Plädoyer für eine faktenbasierte und sachliche Sicht auf die Dinge, die Grundlage für wahres Verständnis sein müssen. Unbedingt anhören. Wirklich tolles Buch. Der zweite Titel passt auch gerade aktuell perfekt in unsere Zeit und nennt sich Mit Ignoranten sprechen von Peter Modler. Worum geht's? Mit manchen Menschen stößt man in einer Diskussion immer wieder an seine Grenzen, da sie Sachverhalte und Argumente, die man selbst für unumstößlich hält, nicht anerkennen und auf eine ganz andere Ebene reden. Ja, hat nie besser in die aktuell pandemische Lage mit ImpfverweigerInnen und VerschwörungstheoretikerInnen gepasst. Kann ich sehr empfehlen, gibt handfeste Tipps, wie man sich in solchen Diskussionen eben besser behauptet, in Streitgesprächen besser vermittelt und Frustrierte regelmäßig mit scheinbar gegen die Argumente resistenten Menschen zu kommunizieren hat. So, das sind meine Blinkist-Tipps der Woche. Ganz viel Spaß mit dem Rest der Folge. Als nächstes habe ich mit Bano gesprochen. Bano hat eine Agentur, die OnlyFans-CreatorInnen, aber auch allen anderen InfluencerInnen da draußen helfen möchte durch eine Paywall und eben durch besondere Formate ihre eigenen Inhalte zu monetarisieren und sich damit unabhängiger von Werbekunden zu machen. Bano und Sydney, wo treffe ich euch denn gerade an?
In Hamburg.
In Hamburg. Und der kommt eigentlich auch ursprünglich aus Hamburg, lebt aber in Los Angeles und hat den gleichen Nachnamen wie ich, weil mein Vater vor 10 Jahre vor unserer Geburt mit seiner Mutter verheiratet war.
Ach so, okay, krass. Ich wollte mich gerade sagen, seid ihr irgendwie Brüder, weil ihr seht euch ein bisschen ähnlich.
Nee, wir sind nicht blutsverwandt, aber in der
Im Seele. Herzen.
Im Herzen. Ja, ich bin gerade für eine Mischung aus Meetings und Familienbesuch in Deutschland zu Besuch und flieg Sonntag zurück nach Los Angeles.
Aber hast du doppelte Staatsbürgerschaft? Bist du auch praktisch Deutscher auf dem Papier?
Ja, ich bin gebürtiger Deutscher sogar. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, hier Deutsch studiert und dann zurückgegangen, aber mein Vater ist Amerikaner.
Cool. Und wie lange bist du denn schon in Amerika?
Seit ein bisschen über 7 Jahren jetzt schon.
Ah ja, krass.
Also ich bin 2014 permanent ausgewandert und ja.
Okay, aber schon cool, ne? In L.A. kann man es aushalten, oder?
Auf jeden Fall mit dem Wetter besonders, aber natürlich vermisst man immer so.
Den Regen in Hamburg.
Gutes deutsches Brot und Freunde und ja.
Ihr müsst mir aber ganz kurz einmal die Konstellation erklären.
Ja.
Wer macht denn was?
Sehr gerne. Genau, ich lebe und wohne in Hamburg tatsächlich und Sydney in Los Angeles und wir haben uns tatsächlich unsere Agentur aufgebaut vor 2 Jahren und haben dann gesagt, hey, bevor wir das irgendwo in good old Germany machen, starten wir das in Los Angeles, weil Los Angeles hat natürlich A, viel mehr Leute im Entertainment-Sektor und auch viel mehr Connections, was Sid ist auch in der Filmbranche tief verwurzelt und demnach haben wir natürlich gesagt, okay, starten wir das da. Wenn wir dann in Deutschland anfangen, haben wir hier natürlich dann so eine zweite Niederlassung und momentan haben wir das so ein bisschen aufgeteilt in Anführungsstrichen. Das bedeutet, wir machen alles zusammen. Unsere Firma sitzt in Amerika und wir gründen jetzt hier in Deutschland nochmal ein anderes Konstrukt in Anführungsstrichen, weil steuerlich das Ganze natürlich so ein bisschen so ein Thema ist, worüber man natürlich offiziell nicht reden darf, aber
ja. Schneiden wir raus.
Genau. Man kennt es, ne?
Man kennt es. Genau. Und wann und wie habt ihr beiden erkannt, dass OnlyFans eine Plattform ist, deren Aufmerksamkeit sich lohnt zu schenken praktisch?
Ging, glaube ich, vor 3 Jahren los ungefähr.
Also wo wir es das erste Mal beobachtet haben.
Genau. Also ich muss sagen, Sid und ich telefonieren eigentlich tagtäglich zum Leidwesen unserer Frauen. Und wir tauschen uns sehr oft über Trends, über Themen aus, die gerade in Los Angeles abgehen, die gerade in Hollywood abgehen. Und vor ungefähr 3 Jahren haben wir gemerkt, dass viele Leute von dieser Plattform sprechen. Es gab damals, in Anführungsstrichen, wenige User. Also ich bin der Meinung, bei 10 Millionen oder 15 Millionen ungefähr. Und ja, es war so ein urbanes Thema, dass immer mehr Leute in Rap-Songs über die Plattform geredet haben, um zu sagen, hey, du bist auf OnlyFans etc. Und da wollte man natürlich wissen, okay, was ist das, was steckt dahinter? Und das Interessante war dann natürlich mit der Pandemie, dass die ganze Welt auf einmal drüber gesprochen hat. Und da haben wir gemerkt, hey, das scheint irgendwas Sinnvolles zu sein. Und haben uns dann tatsächlich seitdem fast jeden Tag auf der Plattform getummelt, beraten Leute darin. Und haben natürlich auch in Amerika und vor allem international angefangen, weil in Deutschland war das ganze Thema noch ein ganz anderes, auch gerade aufgrund der Medienberichterstattung, wo es dann eher sehr hieß, okay, Erotik und mehr geht damit nicht. Und ja, ich fand es insofern super spannend, weil wenn wir uns Social Media allgemein anschauen, das Thema Content monetarisieren, das ist ja ein Thema, was eigentlich jeden interessiert. Und gerade neue Trends und neue Plattformen dahingehend sind natürlich extrem spannend für uns einfach auch zu erkunden und dann zu schauen, welchen Mehrwert bietet das.
Lass uns auch später nochmal tiefer reingehen. Ihr fungiert ja praktisch als Management mit einer eigenen Agentur, richtig?
Ja.
Bei welchen Tätigkeiten oder geschäftlichen Aktivitäten, sage ich jetzt mal, unterstützt ihr denn konkret? Also was macht ihr als Agentur?
Das ist ein guter Punkt. Also ich fange da einfach mal an. Im Endeffekt geht es darum, viele Leute reden von der Plattform, wenige wissen, wie man sie verwendet, also für seine eigene Brand. Es geht vor allem darum, wenn du auf OnlyFans dich selber anmeldest als Celebrity, als Influencer, hast du halt immer das Thema, dass ein gewisser Anteil der Community sagen wird, hey, du bist ja blöd, weil du machst jetzt irgendwas. Na, weil, wie gesagt, in Deutschland die Berichterstattung sorgt oftmals dafür. Wir haben mit OnlyFans direkt eine Kooperation und haben halt gesagt, hey, das muss man irgendwie aushebeln können. Das bedeutet, wir machen mit OnlyFans direkt eine VIP-Kooperation, das heißt, Leute mit einer gewissen Größenordnung werden von uns, dem OnlyFans-Management, vorgeschlagen und wir entwickeln dann gemeinsam einen Launchplan. Das heißt, OnlyFans teilt dann diese Person auf all ihren offiziellen Kanälen und sagt, hey, heute ist Frau XY, Herr XYZ auf unsere Plattform gekommen, checkt das Profil aus. Das ist natürlich insofern entgegen dieser klassischen ich melde mich einfach mal an Variante deutlich vorteilhafter, weil du dadurch natürlich gleich sagen kannst, das kannst du PR-relevant verwenden. Da kümmern wir uns natürlich dann auch gemeinsam mit dem Team drum, dass wir dann einen vernünftigen Launch-Termin finden und auch alles andere dann darauf aufbauen. Das nächste ist, dass wir mit den Creatoren selbst eine Content-Strategie besprechen und uns überlegen, was passt in deinem, ich sag mal, Gesamterscheinungsbild von deiner Brand bei OnlyFans drauf, was für Content kannst du machen? Je nachdem, wie viele Follower, je nachdem, was für eine Community man hat, ist natürlich nicht jeder bereit, dann sofort Geld auszugeben für deinen Content. Aber so aus dem Rule of Thumb kann man sagen, dass wir so zwischen 0,5 und 10% der Leute eigentlich auf OnlyFans wiederfinden. Und da sind wir natürlich immer sehr, sehr individuell am Beraten.
Jetzt dreht sich bisher der meiste Inhalt dieses Podcasts natürlich um den Aspekt der pornografischen Inhalte, weil das in Deutschland aktuell die meisten Creatorinnen, die deutschstämmig sind, auf der Plattform eben diese Zwecke nutzen. Jetzt zählst du das irgendwie auch in dem, wie du das gerade und deine Agentur oder eure Agentur beschrieben hast, relativ offen. Gibt es denn im US-amerikanischen Markt schon irgendwelche Cases, wo OnlyFans mal abseits von eben dieser Sparte
sehr viele
erfolgreich benutzt wird, betrieben wird?
Sehr viele. Also es geht sehr viel gefächert, besonders im Financial Education Sektor, besonders wenn es um zum Beispiel Cryptocurrencies geht, gibt es sehr viele Influencer, die zum Beispiel Investment-Tipps auf OnlyFans geben für ein gewisses Entgelt. Es gibt besonders im Hip-Hop-Urban-Bereich Influencer wie zum Beispiel Batman Kevo, der Finanztipps gibt, wie Leute ihren in den USA ihr Credit-Rating verbessern, wie sie zum Beispiel Airbnb-Businesses starten können. Also wirklich Business-Tipps für eine jüngere Audience, abseits von diesen klassischen Kanälen, die ein bisschen konservativer sind. Mhm. Und das ist auf OnlyFans sehr wohl möglich. Es gibt erfolgreiche Köche, die Kochshows auf OnlyFans machen, Rezepte bis hin zu Cocktail-Tipps, also alles Mögliche.
Jetzt habt ihr ja praktisch in beide Märkte gute Einblicke. Würdet ihr die These unterschreiben, dass im Ausland, vor allem im US-amerikanischen Raum, die Menschen eher dazu bereit sind, für guten Content oder für Zusatzcontent oder für überhaupt irgendetwas mit Paywall zu bezahlen?
Ich muss sagen, hier ist es meistens so, dass der deutsche Markt einfach ein bisschen versetzt ist im Vergleich zu dem, was in den USA zum Beispiel passiert. Und man sieht an dem Beispiel Twitch zum Beispiel sehr gut, dass eine Community auf jeden Fall bereit ist, für Content zu zahlen, aber gleichzeitig auch für eine gewisse Interaktion mit den Fans zu zahlen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das quasi breit gefächert überall so ist. Aber Beispiele wie Twitch zeigen auf jeden Fall, dass es möglich ist, dass loyale Fans für Interaktion mit deinen Favorite Creators auch Geld zahlen wollen.
Ja, aber was können denn jetzt eure Talents im Durchschnitt mit OnlyFans im Monat verdienen? Vielleicht mal in zwei Branchen. Sicherlich ein Unterschied, ob es pornografischer Inhalt ist oder irgendwie ein Finanzexperte.
Unsere Creator, wir können jetzt von unseren Creator nur reden, die so Max-Cases waren wirklich bis zu 200.000 US-Dollar im Monat. Es gibt Beispiele aus den USA, wo es teilweise in die siebenstelligen Bereiche geht. Es kommt immer auf die Community an und es gibt keine One-Size-Fits-All-Solution. Und man muss halt wirklich gucken, was passt.
Also das Prinzip ist ja nicht neu am Ende, ne? Irgendwo eine Paywall hinzusetzen und zu sagen, ne, es gibt zum Beispiel Patreon. Was wäre jetzt in diesem Szenario, wäre ja in diesem Szenario der größte Konkurrent für OnlyFans in dem Moment, der ja eben nicht in dieser Schmuddelecke sitzt, so direkt. Wieso seht ihr trotzdem mehr Potenzial bei OnlyFans?
Du hast bei OnlyFans im Vergleich zu allen anderen Plattformen eine One-Click-Solution. Das bedeutet, wenn du einen Content-Creator abonniert hast, kannst du mit nur einem Klick jede Nachricht, jedes Zahlmodell sozusagen freischalten. Dadurch entstehen emotionalisierte Käufe bei sehr, sehr vielen Menschen. Bei Patreon hast du ja eher die Variante, dass du eine Art Abo-Modell hast, wo du dann den Content sozusagen rausgeschickt bekommst, beziehungsweise bestimmte Pakete kaufst. Und da hast du halt nicht diesen direkten Draht zu dem Creator, also in dem Moment, wo du emotionalisierte Käufe tätigst. Und man muss dazu sagen, bei OnlyFans haben alle Leute ihre Zahlungsdaten hinterlegt, also direkt. Das heißt, jederzeit einen 5-Dollar- oder 3-Dollar Content, den gönnt man sich dann mal.
Aber wenn ich jetzt als Creator in Reichweite aufbauen will, habe ich jetzt so ein bisschen bis hierhin gelernt, geht das eigentlich auch nur über zwei Wege? Der erste Weg ist, die Plattform gibt mir Sichtbarkeit. Man geht über ein Management und eine Agentur wie eure, die dafür sorgt, dass man direkt mit der Plattform vernetzt wird und eben irgendwo prominent beworben wird, auf irgendwelchen vorgeschlagenen Seiten, For You-Pages etc. Oder man baut sich eben Reichweite über eine zweite Plattform auf und zieht sozusagen die Fangemeinde rüber. Anders funktioniert es ja gar nicht, oder?
Nein, anders funktioniert es nicht, weil die Plattform quasi nicht eine klassische Explore-Page hat, wie es bei Instagram zum Beispiel der Fall ist. Dadurch, dass die normale klassischen Arten, wie ein Algorithmus zum Beispiel Creator dir vorschlägt, automatisch, ist nicht bei der Plattform gegeben. Es gibt eine Ausnahme und da sind wir, glaube ich, bald bei einem anderen Thema und das ist nämlich der App Store. Es gibt gerade in den USA, ist gerade in der Beta-Phase, glaube ich, die hat einen Soft-Launch, OFTV. Das ist eine Streaming-Plattform von OnlyFans, die auch dann über den App Store verfügbar ist. Da darf man keine nackten Inhalte zeigen. Das ist kompatibel mit Apple TV. Und da kannst du quasi Content an OnlyFans direkt submitten. Das wird dann quasi von der Redaktion reviewed, ob das für die passt. Und das ist quasi Content, der dann so wirklich da gibt es einen gewissen Editorial-Aspekt von, wo man quasi sagt, dir werden verschiedene Videos vorgeschlagen, da gibt es zum Beispiel auch Podcasts schon. Diese Podcasts oder beziehungsweise auch Cocktail-Shows oder andere Sachen dienen quasi eigentlich, da sie selber noch nicht monetarisiert sind, als Werbung für die Kanäle von Creatern wiederum. Und das ist quasi so ein Workaround, wie es gerade möglich ist, für Leute mit Reichweite, also quasi wenn sie extra Content für OFTV produzieren, der dann quasi dann auf dem Fernseher läuft und dann klickst du da drauf und gleichzeitig kommst du direkt dann auf die OnlyFans-Seite von der Person, wo du dann dafür Geld zahlen musst.
Sozusagen als Eintrittskanal.
Genau. So eine Art wie ein Dauerwerbekanal für Creator-Channels.
Nur eben mit Content und nicht mit Werbung.
Ja, genau.
Genau. Also das Ding ist, dass OnlyFans da natürlich sehr, sehr stark reguliert, wer da überhaupt reinkommt. Also da kann jetzt nicht jeder, in Anführungsstrichen, Mensch sich überlegen, hey, ich mach das mal. Also das muss man schon mit dem Marketing relativ genau besprechen, beziehungsweise die schlagen das dann auch einigen Creatoren vor, wo sie sagen, hey, bei dir macht das Sinn. Ja, also wie gesagt, in Deutschland ist das Ganze noch nicht gelauncht. Der Beta-Launch war im November oder Dezember letzten Jahres. Mhm. Also es war auch ein Soft-Launch, von dem eigentlich keiner was wusste. So, von daher, genau, ist das auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Man muss nur sagen, bei OnlyFans selbst, wo viele Leute sagen, ja, hey, ich melde mich da an und dann werde ich reich, das ist definitiv nicht der Fall, weil du hast wirklich nur deinen Link, den du selber überall promoten musst. Und Reichweite über die Plattform selbst aufzubauen, geht insofern, wie du es schon richtig gesagt hast, über andere Kanäle, wo deine Community dann reinkommt, oder aber über andere Creator, die bereits eine bestehende große Community haben, wo du dann sagen kannst, hey, ich bin der nächste Cocktail-Mixer als Beispiel, meine Cocktails sind viel cooler, schaut auch mal bei mir rein. Dann läuft es so, dass dann teilweise dort Previews, Videos etc. bei anderen Creator platziert werden können. Und das funktioniert je nach Zielgruppe, je nach Land, je nach Sprache teilweise sehr, sehr gut.
Okay, jetzt
als Intro.
Jetzt habt ihr gerade schon das Thema App Store angesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich der größte Wachstumshemmer für OnlyFans gerade. Wenn sich das öffnen würde, hätten wir vielleicht schon ein pornografisch angehauchtes, in Klammern in Europa, soziales Netzwerk. Und ich würde die Daseinsberechtigung von sowas total unterschreiben. Weil wie gesagt, ich fand das auch vom User-Interface und so, also alles super. Also ich kann verstehen, dass Leute da aktiv sind, dass Leute da irgendwie Lust haben, auch, weiß ich nicht, Abos von 20, 30, 40, 50 Euro im Monat oder sogar noch mehr irgendwie loszuwerden, wenn es einem Spaß macht. Das wird sich wahrscheinlich aber in Zukunft nicht so schnell ändern. Oder wie schätzt ihr das ein? Also
Der Workaround für OnlyFans war ja diese OFTV, was du bis heute über den iOS-Kanal kaufen kannst.
Das ist kostenfrei.
Man muss natürlich sagen, es ist ein Hämmer für den breiten Wachstum, aber es ist ein Vorteil für dessen Net Profitability. Weil wenn man im App Store gelistet ist, gibt es natürlich gewisse Umsatzgebühren, die, ich kenne das, ich arbeite selber, war früher sehr viel im Filmvertrieb, deswegen weiß ich das, dass man für S-Wort, also VOD-Content bei Amazon, bei Google Play etc. natürlich gewisse Umsätze an die Betreiber abgeben muss. Das wäre dann bei OnlyFans ähnlich, wenn man es mal so sehen würde. Dadurch, dass sie es quasi über eine externe Website machen, haben sie eine extrem höhere Profitmarge. Also eventuell ist es sogar fast zum Vorteil, dass sie quasi weniger breiten Wachstum haben, aber dadurch natürlich eine viel höhere Profitmarge haben, als wären sie zum Beispiel ein normales App.
Ja. Banu, gerne?
Genau, nee, also das Thema ist natürlich nach wie vor so eine Frage, ob es sich jemals verändern wird. Ich wage es zu bezweifeln. Es hängt einfach damit zusammen, die App-Stores haben beide auf jeden Fall die Auflage, dass die Seiten ab 16 oder bis 16-Jährige sozusagen zugänglich sein müssen. Die Regularien sind relativ klar, sowohl bei Apple als auch beim Google Play Store. Und ich befürchte, aufgrund der Masse des Contents, den es insgesamt auf der Plattform gibt, den komplett zu löschen bzw. runterzunehmen, stelle ich mir jetzt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe vor. Zumal würde man natürlich auch einen Teil des Umsatzes sehr, sehr stark beschneiden, weil Hand aufs Herz, natürlich gibt es pornografische Materialien auf der Site und damit wird durchaus auch Geld verdient. Also unternehmerisch könnte ich es mir nicht vorstellen. Man muss dazu sagen, die Website aktualisiert sich immer wieder neu, es gibt immer wieder neue Features. Es ist quasi, wenn man so will, wenn man die Website, das sagt der Betreiber ja selbst, du kannst die Website als App sozusagen speichern. Es ist ja alles mobile first im Endeffekt, die Seite. Viele Leute haben sich da einfach dran gewöhnt. Also viele User, die es wirklich jetzt tagtäglich seit Monaten oder Jahren benutzen, sind da völlig fein mit. Aber es ist, ich gebe dir recht, für speziell die europäische Gesellschaft schon ein gewisser Hämmer. Also wenn wir uns den Traffic anschauen, der täglich drauf geht, dann sieht man auch immer, dass Deutschland sehr, sehr gering ist im Direktvergleich. Also das heißt, wir hatten gerade letztens eine Auswertung gehabt, das waren irgendwie so knapp 240 Millionen Views, ich muss mal genau schauen, auf jeden Fall waren davon knapp 3 oder 4% aus Deutschland. Also das war so relativ verschwindend gering im Vergleich zum Rest der Welt, speziell USA, England und auch Australien. Und da ist es, wie gesagt, akzeptiert.
Ja, ich glaube, es bleibt auch ein bisschen abzuwarten, beziehungsweise das müssen wir eigentlich nicht mehr abwarten, denn wir funktionieren ja alle mobile first. Also ich glaube, dass das schon irgendwie so ein bisschen Also es wäre wichtig, dass es dazu auch eine App gibt, die den Leuten es einfach einfacher macht, ihre ganzen Daten zu hinterlegen und die irgendwie mit einem Klick zu öffnen und eben das schon ein Hämmer sein kann, eben diese Website statisch irgendwie anzusteuern, im Sinne von, ich öffne den Browser, tippe das ein und so weiter und so fort, muss mich dann einloggen. Das betrachte ich noch so ein bisschen kritisch. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, die kritisch ist, ist die ganze rechte Thematik am eigenen Bild. So wie ich das sehe, kann ich aktuell durch eine Bildschirmaufnahme, durch einen Rechtsklick speichern, theoretisch alle Inhalte abspeichern, mir die später angucken oder die sogar irgendwo anders hochladen und im Zweifel vervielfältigen. Ist das ein reales Problem?
Es ist ein reales Problem. Ähnliches Problem gab es auch bei Snapchat, wenn man sich daran erinnert. Wir als Agentur arbeiten sehr stark mit Anwaltskanzleien zusammen, um Leaks aus dem Internet wieder zu entfernen. Aber die Plattform arbeitet gerade, das wissen wir aus internen Quellen, daran, dies zu beheben. Wie das natürlich technisch gesehen möglich ist, ist immer schwer. Man muss natürlich sagen, dadurch, dass es eine Website ist, ist es schwer, einen Screenshot zu verbieten. Also das technisch gesehen ist natürlich immer sehr schwer. Aber im Moment ist es wirklich so, dass wir als Agentur zum Beispiel das Entfernen von Leaks aus dem Internet als Service sogar anbieten, weil wir da natürlich immer sehr dabei sind, dass der Creator wirklich seine Rechte bei sich behält und der Content nicht woanders angeboten wird.
Ja, ich stelle es mir halt schwierig vor. Ich denke, okay, über Anwaltskanzleien auf offiziellen pornografischen Seiten und so weiter kannst du es über Bilderkennungssoftware wahrscheinlich relativ einfach lösen, aber ein großer Trend, der sich ja in der Pandemie auch so ein bisschen abgezeichnet hat und den sehe ich global, ist, dass sich die Kommunikation immer weiter in so geschlossene Gruppen und Räume zurückzieht und Foren wieder. Und da liegt ja die besondere Gefahr. Wenn ich eine Telegram-Gruppe mit 150.000 Leuten drin habe, lässt sich wahrscheinlich relativ schwer aufspüren, wenn dort meine Bilder und Videos kursieren. Spannend. Was ziehen wir denn jetzt hier für ein Fazit an der Stelle? Also sollen wir als CreatorInnen uns ja wenigstens schon mal unsere Usernames bei OnlyFans sichern? Oder sollen Marken die Plattform irgendwie im Auge behalten? Wie doll duftet das Trend-Trüffelschwein an der Stelle?
Also es hat letztes Jahr ganz schön gut geduftet, muss ich sagen. Also gerade in Deutschland. Ich bin der Auffassung, wir merken es auch jetzt mit einigen berühmteren Creatoren, dass teilweise die Namen schon vergeben wurden, die dann natürlich erstmal geprüft werden, hey, wurde dieser Name wirklich aus Joke angelegt oder ist es der Name wirklich? Das bedeutet, es gibt ein gewisses Trendpotenzial und wenn man die Plattform für sich und seine Community zu einer Win-Win-Situation verwendet, das bedeutet, wenn ich wirklich einen Mehrwert biete, ja, und ich rede jetzt nicht von Erotik, sondern wirklich von, ich bin Sänger, ich bin Songwriter und ich zeige dort, was ich kann und zeige dir, wie du es auch schaffen kannst, dann ist das eine sehr, sehr gute Plattform, weil ich, wie schon erwähnt, aufgrund des Payment-Systems, aufgrund der Einfachheit, relativ einfach und unkompliziert mit meinen Usern interagieren kann und damit Geld verdienen kann.
Lieber Banu, lieber Sydney, ich danke euch beiden für diese wunderbare Einschätzung. Ich bin weiterhin ein bisschen hooked und werde die Plattform im Auge behalten. @babygotbusiness habe ich mir schon mal gesichert.
Ich abonniere dich.
Es ist noch kein Content online, aber super. Der Username wurde schon mal gesichert. Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Extrem spannende Plattform.
Bitteschön.
Ja, Banu, jetzt ist ja am 4., 5. Oktober, soweit ich mich richtig erinnere, die große Bombe um OnlyFans geplatzt. Das hatten wir in unserem letzten Interview nicht kommen sehen, dass tatsächlich die Plattform sich dazu entscheidet, pornografische Inhalte zu verbannen. Was war denn da los?
Im Hintergrund hat man es eigentlich kommen sehen. Also Hintergrund ist der, OnlyFans benutzt wie jede Payment- oder Paywall-Plattform verschiedene Dienstleister, die wiederum die Zahlung des Endkunden ermöglichen. Das heißt, diese sogenannten PSPs oder Payment Gateways, wie auch immer man sie nennen mag, die sorgen am Ende dafür, dass die Menschen ihr Geld zahlen können und du hast zum Beispiel Visa, Mastercard mit unter anderem drin. Es gab im letzten und auch schon vorletzten Jahr Fälle, wo wirklich Mastercard und Visa zum Teil verklagt wurden, ganz wichtig, da tatsächlich sogenannte Revenge-Porns hochgeladen wurden oder auch pornografische Materialien ohne Einverständnis der Nutzer. Und diese Menschen, die man dort in den Filmen gesehen hat, haben dann zu Recht geklagt und Visa, Mastercard musste dann natürlich reagieren und sagen, okay, wir verdienen eigentlich Geld damit, also müssen wir auch sicherstellen, dass jedes Material, was online ist, tatsächlich auch von den Urhebern aus genehmigt ist. Und mit dieser Bittstellung gehen sie dann natürlich an alle verschiedenen Plattformen, die sie verwenden, zu. Und klar, OnlyFans hat relativ schnell gemerkt, anhand der Anzahl der Files, die hochgeladen werden, plus das alles einzeln zu prüfen, ist nahezu unmöglich. Und daraufhin haben natürlich einige PSPs oder Payment Gateways gesagt, okay, dann gibt es aber keine Zusammenarbeit mehr an der Stelle. Also so in der Richtung kann man sich das vorstellen. Und Problem war dann natürlich, du bist dann an die Wand gestellt, musst entweder diese ganzen Materialien nicht mehr zulassen, um diese gleichen Konditionen beizubehalten und diese Verträge weiterhin erfüllen zu können, oder aber du musst dir neue suchen. Und OnlyFans war an dem Punkt, wo sie dann keine Möglichkeit mehr hatten, haben da gesagt, okay, wir bannen jetzt sozusagen alles, was mit Pornografie zu tun hat, um eben diese Verträge gewährleisten zu können, um eben die ganzen Payment Gateways weiterhin behalten zu können. Und naja, wenig später, wo dann natürlich ein großer Aufruhr in der Gesamtszene sozusagen passierte.
Ich wollte gerade sagen, also zu dem Zeitpunkt waren ja 90% der Inhalte, die da hochgeladen werden, pornografischen Ursprungs, sag ich mal.
Prozente kann man natürlich offiziell nie so sagen, ne? Aber ja, wir wissen alle, worum es geht am Ende. Naja, also es bedeutet, tatsächlich haben viele, viele Creator, also gerade auch Creatorinnen, die teilweise plus 1 Million im Monat verdienen, die man vielleicht gar nicht jetzt großartig als Hollywood-Schauspieler oder ähnlich kennen würde, gesagt, alles klar, wir haben euch groß gemacht, liebe Plattform, wir gehen dann auch. Und das ist natürlich für eine Plattform wie diese sehr, sehr tragisch, weil dann natürlich auch die ganzen Nutzer weggehen. Und zudem kam noch dazu, dass viele User dann auch gemerkt haben, okay, gebe ich jetzt $50 für irgendwas aus? Gibt es das später noch? Behalte ich das? Also es gab sehr wenig Kommunikation und dadurch natürlich auch sehr viel Verunsicherung, was im Schnitt dazu geführt hat, dass viele Creator sehr viel Geld verloren haben für den Moment. OnlyFans hat das dann relativ sinnvoll zu Ende gebracht, also vielleicht aus unternehmerischer Sicht nicht. Sie haben zurückgerudert und gesagt, alles ist wieder erlaubt. Ihr dürft alle weitermachen, wie es so war. Es ist nichts passiert.
Auf mich hat das halt gewirkt wie ein riesen PR-Gag. Ich habe mir gedacht, okay, die haben gerade ein Momentum, die haben gemerkt, entlang der Pandemie sind wir extrem stark gewachsen. Wir haben hier eine super starke Community und wir wollen aber mehr. Wir gehen jetzt mal mit so einer Message raus, um unser Schmuddel-Image loszuwerden, um einfach auf uns und diese Paywall-Gedanken irgendwie aufmerksam zu machen, um dann am Ende vielleicht neue Zielgruppen zu erschließen. So, das war irgendwie mein Verdacht. Ich wusste irgendwie gar nichts von dieser Thematik rund um die ganzen Payment Services. Wie haben sie das denn jetzt endlich gelöst, wenn das wirklich der Grund war?
Ich weiß, so aus ein bisschen Nachbohren, Forschen, dass es natürlich jetzt neue Verträge gibt, beziehungsweise neue Payment-Möglichkeiten, die jetzt nicht unbedingt so positiv für die deutschen Services sind, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Es gibt verschiedene Dienstleister in diesem Segment und je nachdem sind diese natürlich auf verschiedene Länder eingestellt. Und in der Vergangenheit war es so, dass du als deutscher Mensch ganz einfach mit deiner Kreditkarte bezahlen durftest und konntest. Es gab diese sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung und damit konntest du ganz normal mit deiner Kreditkarte, egal woher sie ist, einfach die Dienstleistung bezahlen. So, mit den neuen Payment Gateways ist es mittlerweile so, dass diese Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht mehr abgefragt wird, weil das in Amerika gar nicht notwendig ist. Das bedeutet, du kannst in Amerika zu irgendeinem Kaffeeladen gehen, Karte vorzeigen, bumm, egal, wird abgebucht, du musst nichts mehr bestätigen, weil passt. Die deutschen Banken haben da natürlich ein ganz anderes System. Das bedeutet, im Umkehrschluss mit diesem neuen Payment-System, was es jetzt intern gibt, ist es so, dass viele Prepaid-Karten, viele, ich nenne es jetzt mal Dritthersteller, Kreditkarten gar nicht mehr akzeptiert werden. Das heißt, die Zahlung, selbst wenn du Deckung auf dem Konto hast oder auf der Karte hast, können nicht abgebucht werden. Und das sind sehr, sehr viele User, die da natürlich aufschreien und sagen, hey, ich würde gerne was kaufen, kann aber nicht. Und wenn du das dann 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal versuchst als deutscher User, dann wirst du relativ schnell nicht mehr so emotionalisiert sein und vielleicht auch diesem Creator nicht mehr folgen. Und das hat tatsächlich für uns, also für den deutschen Markt zur Folge gehabt, dass viele Creator so 30, 40, 50, teilweise 70% Umsatzeinbuße im September und auch gerade Oktober bekommen haben. Und das fand ich schon persönlich krass, ne? Weil es hat sich ja contentseitig nichts verändert. Nur diese Ich-kann-nicht-zahlen-Möglichkeit und dadurch auch das Vertrauen auf die Plattform. Und mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingependelt, aber man merkt vereinzelt immer noch genau das gleiche Thema.
So, und zuletzt habe ich noch mit Ima gesprochen. Ima ist für mich eine ganz neue und moderne Form von einer Feministin. Sie betreibt auch OnlyFans als Haupteinnahmequelle und macht das aber mit einer Selbstbestimmtheit und einer Reflexion, die mich schon auf ihrem Instagram-Account begeistert hat. Ich bin ihr also einige Wochen gefolgt und habe mir auch angeschaut, was sie auf OnlyFans so macht und bin mit ihr ja so ein bisschen ins Gespräch gekommen, wie Frauen vor allem ja diese Plattform nutzen können, um sich so ein großes Stück ja eben Selbstbestimmtheit und Selbstorganisation in dieser ganzen Branche zurückzuerlangen. Und ich fand das sehr, sehr, sehr inspirierend. Und aber hört selbst. Ja, Ima, womit verdienst du denn eigentlich dein Geld?
Oh, gute Frage mit so vielem. Also hauptsächlich ist es OnlyFans und ansonsten Instagram ist noch ein bisschen dabei. Ab und zu TV-Projekte, aber hauptsächlich eigentlich OnlyFans mit erotischen Inhalten.
Das heißt, für dich ist OnlyFans immer noch so die wichtigste Einnahmequelle?
Ja, auf jeden Fall.
Prozentual?
Ja, also ich würde sagen so 80% auf jeden Fall.
Wow, okay. Wie viele Leute folgen dir da oder sind sozusagen Abonnenten?
Das ist immer unterschiedlich und es klingt auch gar nicht so viel, aber es sind tatsächlich gerade 500 und wenn du das aber mal 15 rechnest, also $15, die mein Abo kostet, dann reicht es auf jeden Fall, um davon leben zu können.
Ich war übrigens auch eine Abonnentin einen Monat
lang. Oh, wirklich? Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ach cool. Und was sagst du?
Ja, ich habe es geliebt. Ich fand, die Babygut Business Community hat mich ja auch auf dich aufmerksam gemacht, als ich das gepostet habe, dass ich jemanden suche, der da Lust hat, irgendwie drüber zu sprechen. Und ich habe natürlich alle und noch viel mehr einmal abonniert und mir das einen Monat lang angeschaut, was da so passiert. Ich hatte gar keine Erfahrung mit der Plattform. Aber das heißt, wie oft lädst du dann insgesamt Inhalte hoch und wie viel Arbeitszeit steckt da irgendwie drin?
Also optimalerweise versuche ich eigentlich so 5-6 Mal die Woche was hochzuladen. Schaffe ich aber nicht immer, weil ich keinen so richtigen Postingplan oder so habe. Ist jetzt alles auch noch in Planung, aber ich mache es gerade wirklich nur nach Lust und Laune. Und es sind dann so, ja, vielleicht 4-mal die Woche so ein Set von ungefähr 5-6 Bildern. Und damit ist die Community aber auch total zufrieden und fordert nicht noch mehr ein. Aber es sollte auf jeden Fall, finde ich, für die Zukunft ein bisschen mehr werden.
Stimmt es, dass dein Ex-Freund damals das erste Nacktfoto von dir ins Netz gestellt hat und damit sozusagen irgendwie alles angefangen hat?
Krass, ja, dass du das weißt, das wissen tatsächlich voll wenige. Und da war ich erst 14, als das passiert ist. Das war noch ein bisschen problematischer, weil ich eben noch nicht selber quasi ja reif genug war, um zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Aber das hat alles ins Rollen gebracht. Genau, das war unfreiwillig veröffentlicht.
Wie bist du dann damit umgegangen?
Also ich glaube, die ersten 2-3 Tage, als es im Umlauf war, war ich fix und fertig. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich habe geschlafen, habe am nächsten Morgen meine Benachrichtigungen durchgeguckt und es waren irgendwie 200 Nachrichten, was für damalige Verhältnisse super viel war, weil noch nicht so viele Leute Handys hatten. Und ich habe mich erschrocken und ich habe im ganzen Körper gezittert und dachte, ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Und wusste auch erstmal gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Aber irgendwann hat so Klick gemacht und ich habe gedacht, ey, warte mal, warum bist du jetzt überhaupt so fertig? Deswegen, es ist doch nur dein Körper, du hast dich damit wohlgefühlt. Warum solltest du dich jetzt dafür schämen? Aber es gab anfangs echt eine Phase, wo ich dachte, ich müsste jetzt die Schule wechseln. Ich war ja erst 14, die Stadt wechseln, meinen Namen ändern und ein komplett neues Leben starten. Aber ja, ich habe es irgendwie dann geowned. Und zu meinem gemacht, dass ich da mit cool umgehe letztendlich.
Das ist eine total abgefahrene Geschichte. Und wie ist es dann weitergegangen? Also wie alt bist du jetzt zum Beispiel und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache jetzt OnlyFans als das Hauptding in meinem Leben?
Ja, mittlerweile bin ich 24, das heißt, das ist jetzt 10 Jahre her und in der Zeit ist echt viel passiert. Ich habe mit 18 eigentlich angefangen, meine ersten professionellen erotischen Fotoshootings zu haben, einfach weil ich dachte, ich probiere es mal aus. Ich habe es ja früher schon irgendwie im Privaten gemacht, dass ich meinen Körper fotografiert habe und dann dachte ich so, ey, jetzt mache ich es mal ein bisschen professioneller, wo ich dann auch offiziell darf mit 18. Und es hat mir total Spaß gemacht und ich dachte, ey, das ist irgendwie voll meins und ich fühle mich darin bestärkt, dass mein Körper gut so ist, wie er ist und habe diese Bilder dann bei Instagram hochgeladen und da waren die total, also abgesehen von Instagram selbst, die fanden es nicht so gut, aber meine Community damals, die noch relativ klein war, fand es super und hat dann nach mehr eben gefragt und wollte immer mehr erotische Bilder und das habe ich dann auch gemacht und mit 21, glaube ich, oder 22 war ich, kam dann eine Freundin zu mir und meinte, ey, wenn Instagram immer deine Sachen sperrt, weil sie zu erotisch sind, warum machst du es dann nicht einfach mal auf einer anderen Plattform, wo du das auch offiziell darfst? Und das war dann OnlyFans. Also hat mir quasi eine Freundin OnlyFans vorgeschlagen und ich habe es einfach probiert, weil ich keine Lust mehr hatte, das auf Instagram alles erstmal kostenlos zu posten und dann eben auch dafür ja gesperrt zu werden, weil Instagram erotische Inhalte eben nicht gerne sieht.
Ja, hast du oft Probleme mit Instagram deswegen?
Ja, permanent. Das ist so krass. Also ich habe immer ein Shadowban. Das heißt, dass man mich erst findet, wenn man meinen Namen komplett eingibt. Jeden Buchstaben. Meine Reichweite wird extrem eingeschränkt. Und selbst wenn ich eine Reichweite aufbauen will, wird mir das immer wieder von Instagram quasi verwehrt eigentlich.
Das ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber ich habe das schon von vielen Seiten gehört und ich werde mich dem Thema irgendwann nächstes Jahr auf jeden Fall auch mal intensiver mit einer ganzen Folge widmen. Aber dieser Shadowban an sich, beziehungsweise diese Beschneidung der Reichweite, muss ja gar nicht nur unbedingt den Hintergrund haben, dass du ab und zu was Nacktes oder was zu Nacktes gegen die Community-Richtlinien machst, sondern viele sagen, und du bist ja vom Phänotypen eben auch anders, eben nicht dieses blonde, dünne, weiße Cis-Mädchen, sage ich mal, was man wahrscheinlich irgendwie, tja, wenn man sich sowas vorstellt, wenn man irgendwie die meisten Pornos wahrscheinlich im Netz mal anklickt, irgendwie das der Phänotyp ist, den man am ehesten erwartet. Ja, du stehst zu deinem Körper und der ist eben nicht 90, 60, 90 so. Und du bist auch nicht weiß. Und hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch damit ein bisschen zusammenhängt, dass Instagram immer noch so ein bisschen non-inklusiv ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, dass es nicht nur bei mir so, sondern auch bei Menschen mit Behinderungen oder generell alle Leute, die irgendwie nicht diesem klassischen Schönheitsideal entsprechen, dass die da ja versucht werden, klein zu halten, dass man die klein hält. Aber ich versuche das immer nicht so darauf zu schieben, weil ich nicht immer sagen will, alles ist irgendwie rassistisch oder so. Aber letztendlich ist es so. Also ich merke, dass Accounts, wo eben dieser klassische Schönheitsideal vertreten ist, dass die schneller wachsen, dass die mehr Interaktion bekommen und so weiter. Und das ist schon auf jeden Fall auffällig, würde ich sagen. Und es ist mir aber auch genau deswegen wichtig, nicht aufzugeben und einfach Instagram zu sagen, ey, ich mache das jetzt trotzdem weiter, bis die mich vielleicht irgendwann sperren, wer weiß. Aber sich einfach davon nicht unterkriegen zu lassen, ist auch ganz, ganz wichtig, auch wenn es so ist.
Ja, du bist ja theoretisch dann trotzdem auch als in Anführungszeichen Influencerin tätig. Du hast mittlerweile 39.000 Follower. Stört das deine Werbekunden? Also ich habe jetzt so ein paar, ich folge dir jetzt dann tatsächlich auch schon seit August und habe natürlich auch geschaut, so mit wem arbeitest du da? Stört das deine Werbekunden, dass du auch auf einer anderen Plattform pornografische Inhalte ins Netz stellst oder ist das irgendwie gar kein Thema?
Also anfangs sagen natürlich alle so, du wirst nie wieder Werbekunden haben, wenn du das machst und so weiter. Aber ich habe noch relativ viele Kunden, mit denen ich zusammenarbeite. Es sind dann halt mehr so Sachen, die auch zu mir passen, wie zum Beispiel Amorelie oder Sextoy-Hersteller generell. Die arbeiten natürlich gerne mit mir, aber ich glaube, die Auswahl ist auf jeden Fall kleiner, wenn du auf einer anderen Plattform dich so zeigst. Ich bekomme jetzt zum Beispiel, ich hatte neulich, es war jetzt nicht mit Instagram, aber ich hatte ein Model-Job-Angebot für, ich weiß gar nicht, darf ich den Namen nennen.
Na klar.
Okay, für Mitsubishi oder wie heißen die Mitsubishi? Auf jeden Fall so eine, genau, Automarke, ging um super viel Geld und haben mir auch zugesagt, haben ein Casting gehabt und so weiter und letztendlich hieß es, ach so, wir können dich doch nicht nehmen, weil du Onlyfans hast. Also man merkt es schon, aber nicht immer. Ich habe trotzdem noch genug Kunden zum Glück oder Kundinnen, mit denen ich zusammenarbeite.
Das ist super. Was hat denn dann letztendlich diese Ankündigung von OnlyFans, pornografische Inhalte von der Seite zu verbannen, mit dir und deinem Business gemacht?
Das war natürlich erstmal irgendwie ein Schlag ins Gesicht oder hat sich zumindest so angefühlt. Man hat sich als Creatorin irgendwie hintergangen gefühlt und dachte, wir sind irgendwie diejenigen, die die Seite groß machen oder die immer wieder erwähnen, dass sie darauf sind und so weiter. Es ist ja ein ganz kleiner Prozentsatz, der andere Inhalte macht und damit Geld verdient. Und es hat sich erstmal angefühlt, als wäre man, ja, als würde einem in den Rücken gefallen werden. Und dann habe ich mich auch direkt nach einer anderen Plattform umgeschaut. Ich habe jetzt auch zwei Plattformen, also einmal OnlyFans und BestFans heißt das andere. Und ja, fahre jetzt quasi zweigleisig. Und ich glaube generell, dass die ganz schön viele CreatorInnen verloren haben dadurch, dass sie das verbieten wollten.
Ja, und nach einem Monat, oder habt ihr denn als CreatorInnen von der Plattform irgendwie eine Art Treatment oder Behandlung bekommen, Aufklärung, oder habt ihr das auch nur über die Medien mitbekommen und habt gar keinen persönlichen Kontakt zu Ansprechpartnern, die dort arbeiten?
Also wirklich persönlichen Kontakt haben wir gar nicht. Ich habe noch nie mit einem OnlyFans-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gesprochen, aber wir haben immerhin eine E-Mail bekommen, wo das drin stand, dass sie das jetzt verbieten. Aber wenn wir jetzt darauf geantwortet hätten und uns beschwert hätten, dann wäre daraufhin nichts passiert. Und genau das ist auch das Problem, dass sie sich letztendlich überhaupt nicht um die CreatorInnen scheren.
Ich glaube, die scheren sich, aber die scheren sich um neue CreatorInnen.
Ja, so, natürlich.
Ich wollte nämlich gerade sagen, falls du meinen Kontakt brauchst, melde dich.
Ja.
Ich hatte nämlich zuletzt eine E-Mail von einer OnlyFans-Mitarbeiterin im Postfach und es klang so, als ob sie einfach auf der Suche, auch im Zuge dieses PR-Super-GAUs, nenne ich es jetzt mal, auf der Suche sind nach neuen Talenten. Also sie müssen, entweder weil sie müssen oder weil sie natürlich da ja diesen kommunikativen Wandel stattfinden lassen möchten hinzu. Und um da mal eine Zahl zu nennen, ich glaube, relativ sicher recherchiert zu haben, dass 90% pornografischen Ursprungs an Inhalten dort hochgeladen werden und nur 10%.
Ja.
Ich sag mal Sportvideos, Kochvideos, ja, alles, was irgendwie da aus dem Raster fällt. Und vermutlich müssen sie jetzt dann doch ein bisschen expandieren im Zuge dieser ganzen Geschichte. Das fand ich sehr spannend. Ich habe ganz freundlich geantwortet und das war eine E-Mail an Farina. Und habe gesagt, nee, aktuell jetzt noch nicht, aber lass uns in Kontakt bleiben. Ich finde das eine super spannende Monetarisierungsmöglichkeit für CreatorInnen aller Art. So,
ja.
Ne?
Es hat halt so ein bisschen so ein Schmuddel-Image deswegen, ne? Also dadurch, dass 90%, wie du sagst, diese Inhalte haben, denkst du auch, wenn jemand Onlyfans hat, der hat direkt irgendwelche pornografischen Inhalte. Und das kann eben fürs Image auch, ja, nicht so gut sein.
Absolut. Jetzt bist du ja trotzdem auch grundsätzlich die eine etwas andere Onlyfans-Creatorin, ne? Also eben nicht, hab ja schon gesagt, eben nicht so das, was aus dem Büro, aus dem klassischen Erotikbereich vielleicht man sich so vorstellt, weil du eben auch offen über Themen wie zum Beispiel Therapie, Gefühle, deine Schönheitseingriffe und alles, was dich so in deinem Leben sonst noch so bewegt und begleitet, sprichst. Also ein wesentlich persönlicherer Ansatz als, ich sag jetzt mal ganz platt, eine klassische Pornodarstellerin.
Ja.
Ist das ein strategischer Ansatz für dich oder versuchst du damit irgendwie mehr Nähe zum Zuschauer oder zur Zuschauerin zu schaffen?
Es ist eigentlich gar nicht so strategisch. Also erstmal danke, dass du das überhaupt anerkennst. Das ist auch nicht häufig. Finde ich total schön, weil das, also wie gesagt, keine Strategie von mir so wirklich, sondern einfach so, wie ich bin, versuche ich mich auch zu zeigen. Und das gehört eben dazu. Aber ich versuche natürlich auch zu zeigen, dass nicht jede Sexarbeiterin, jeder, ja, Pornodarstellerin, dass sie eben nicht nur diesen Porno können oder dieses Sexuelle können, sondern eben auch, ja, eine andere Seite haben. Und das, da versuche ich so ein bisschen das Stigma einfach aufzubrechen, aber gar nicht mal bewusst oder mit einer Strategie, sondern einfach, weil ich so bin, wie ich bin und mich nicht verstellen möchte. Aber wenn es ankommt, wie jetzt bei dir, dann ist es natürlich total schön, aber ich bekomme es echt selten mit. Also viele denken trotzdem, dass ich nur Porno wäre, obwohl da eben noch mehr hintersteckt.
Gibt es für dich denn auch so absolute Tabus, wo du sagst, das würde ich niemals machen?
Ja, auf jeden Fall. Also alles, was nicht selbstbestimmt ist, alles, worauf ich keine Lust habe, beispielsweise irgendwelche Fetische bedienen, in denen ich mich überhaupt nicht sehe, das ist für mich ein No-Go. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man da seine Grenzen setzt und eben nicht alles mitmacht. Weil es ist ganz, ganz einfach, irgendwie seine Grenzen zu überschreiten, weil Leute natürlich immer mehr wollen, wenn sie bestimmte Sachen schon gesehen haben. Und da einfach zu sagen, nee, mache ich nicht, ist auch, ja, wie gesagt, sehr wichtig.
Ja. Glaubst du nicht, dass das für viele Mädchen zum Beispiel auch schwerer ist, weil durch diese Anonymität im Netz, beziehungsweise durch diese künstliche Distanz, die da ja auch irgendwie durch die Plattform geschaffen wird, dass sie sich eher dazu hinreißen lassen, mal Sachen zu machen, wo sie später sagen, oh, das hätte ich vielleicht besser nicht gemacht?
Ja, voll. Also ich denke mir auch mit 18, wenn ich jetzt mit 18 Onlyfans gehabt hätte, dann wäre das vielleicht auch anders gelaufen, als es jetzt läuft. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich erst mit 21 damit angefangen habe, weil ich da eben schon eine gewisse Reife hatte. Also vielleicht wäre es ganz gut, wenn man so eine Art, also nee, ich finde es generell einfach wichtig aufzuklären, ne? Und auch schon ab dem Alter von, keine Ahnung, vielleicht 12, 13, 14 aufzuklären, damit sowas wie diese Gefahren eben gar nicht erst entstehen. Trotzdem, ja, ich selber hätte es wahrscheinlich erst mit 21 machen können und nicht früher.
Ja, meine super persönliche Frage, wie hat denn dein Umfeld auf deine Art von Arbeit reagiert? Familie, Freunde?
Also ich glaube, ich habe es von meinem Vater, der so ein bisschen konservativer ist, lange verschwiegen, weil ich Angst vor seiner Reaktion hatte. Er ist auch bis heute nicht besonders begeistert davon, aber er hat es immerhin akzeptiert, was ich auch schon sehr wertzuschätzen weiß. Und mit meiner Mutter habe ich gar keinen Kontakt mehr, aber die war damit immer zufrieden. Und also was heißt zufrieden? Natürlich hätte sie sich auch vielleicht gewünscht, dass ich ein bisschen was Seriöseres mache in ihren Augen, aber sie hat mich da auch mittlerweile unterstützt und gesagt, ey, mach dein Ding. Und meine Freunde, die kannten mich sowieso alle schon von früher, die kenne ich seit über 10 Jahren, die wissen, dass ich einfach ein sehr, ja, sexueller und offener Mensch bin. Und für die war das, also stand es gar nicht zur Debatte, die dachten so, ja, das bist halt du, war eh klar, dass sowas kommt, und die unterstützen mich da auch alle, zum Glück.
Ja, ich folge dir jetzt auch schon ein paar Monate und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass du eine ziemlich moderne Feministin bist sogar mit dem, wie du über dieses ganze Thema sprichst. Deswegen würde ich das gerne nochmal so ein bisschen untermauern. Wie passen denn für dich Sexarbeit, Pornobusiness und Feminismus zusammen?
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, die ich auch gerne beantworte und danke für das Kompliment. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man immer alles, was man tut, mit einer Überzeugung tut und dass man es selbstbestimmt tut und egal, ob es jetzt eben Porno-Business ist oder ein anderes Business, dass du einfach dahinter stehst zu 100% und das ist für mich Feminismus. Also du kannst ja genauso, wenn du Bock hast, ein Kopftuch zu tragen, dann ist es genauso feministisch, wenn du darauf Bock hast, wie wenn du eben Pornos machst. Und ja, so passt es für mich zusammen. Also ich sehe da überhaupt keinen Unterschied oder irgendwas, was man daran nicht feministisch sehen könnte, solange es eben selbstbestimmt ist. Und ja.
Ich finde in dem Kontext das Wort Selbstbestimmtheit so wichtig. Ja. Auch um da ein bisschen mit den Tabus mal zu brechen. Ich habe mit so vielen Leuten im Kontext von diesem Podcast da über das Thema gesprochen und ich muss sagen, viele haben es auch nicht verstanden, als ich diesen Vergleich gezogen habe, muss ich sagen. Also es ist doch wirklich noch etwas, was so ein bisschen despektierlich betrachtet wird von oben herab, von Leuten, die Pornos gerne konsumieren, höchstwahrscheinlich, aber sie nicht gemacht haben wollen. So.
Ja.
Ne? Wie bewertest du denn grundsätzlich OnlyFans als, sag ich mal, digitale Social-Media-Möglichkeit für Sexarbeiterinnen generell? Jetzt vor allem vielleicht so entlang der Pandemie, wo da in der ganzen Sexarbeiterbranche ja sowieso es sehr, sehr schwierig geworden ist.
Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die OnlyFans-Branche oder Community sehr, sehr stark zusammenhält, mehr als irgendwo anders, mehr als bei Instagram oder YouTube oder wie es alles heißt. Und deswegen ist es eine super Möglichkeit für SexarbeiterInnen, sich zu connecten und sich auszutauschen und eben offen über seine Erfahrungen zu sprechen, was zum Beispiel klassische SexarbeiterInnen, Prostituierte nicht haben, einfach weil sie, ja, weil es tabuisiert wird, weil es kriminalisiert wird und viele trauen sich nicht darüber zu sprechen. Und je digitaler das alles wird und moderner, umso größer werden natürlich die Möglichkeiten. Wobei ich das eher feststelle auf anderen Social-Media-Plattformen, also nicht auf OnlyFans selbst. Das ist irgendwie nur so diese Plattform, wo es verbreitet wird, aber da kommt man mit anderen CreatorInnen eher weniger in Kontakt. Das sind dann so eher irgendwelche Telegram-Gruppen zum Beispiel, ist total beliebt, oder WhatsApp-Gruppen oder so, und weniger auf der Plattform selbst. Aber grundsätzlich ist OnlyFans auf jeden Fall eine super Möglichkeit für SexworkerInnen, eben sich zu connecten.
Gibt es denn auch Momente, wo du das Internet manchmal verteufelst?
Gute Frage. Also ich glaube...
Oder hast du so ein dickes Fell, wo du sagst, so, mich stört eigentlich gar nichts mehr?
Ich glaube tatsächlich, mich stört gar nichts mehr. Also ich bin wirklich, wie du sagst, mit mir irgendwie so im Reinen, dass ich, wenn irgendwas Blödes passiert ist, total gut reflektieren kann. Und ich habe auch ja Therapie, wie du gesagt hast, wo ich mich einfach auskotzen kann, wenn irgendwas nicht läuft. Und ich habe da auch eine gute Balance gefunden. Also zum Beispiel, wenn ich mit Freunden bin oder Freundinnen bin, bin ich überhaupt nicht am Handy und nicht abgelenkt, sondern genieße den Moment. Und ich habe auch mal eine Zeit gehabt, wo ich 6 Wochen lang ohne Smartphone war und es ging mir weder viel besser noch viel schlechter. Also irgendwie habe ich da so eine gute Balance gefunden. Wobei ich trotzdem, also okay, da muss ich sagen, ich benutze sehr, sehr viel trotzdem mein Handy. Ich habe, glaube ich, habe eine Bildschirmzeit von 7 Stunden pro Tag. Aber ich glaube, das ist auch mittlerweile normal, weil es halt irgendwie so dazugehört und ich akzeptiere das einfach so, wie es ist und ich finde das nicht schlimm.
Aber war das immer schon so oder wie baut man, sag ich mal, sein Selbstbewusstsein auch gegenüber der Offenheit des Internets auf, gerade in dem Bereich?
Also ich glaube, mein Selbstbewusstsein habe ich vor allem durch Hate-Kommentare aufgebaut, weil ich dadurch lernen musste, mir so eine Art Mauer aufzubauen, damit ich eben nicht komplett daran zerbreche. Und ich habe extrem viele Hate-Kommentare früher bekommen. Und anfangs hat mich das natürlich sehr runtergezogen und ich habe dadurch auch an mir gezweifelt. Aber je mehr es werden, umso stärker wirst du letztendlich, auch wenn du Glück hast. Es gibt natürlich auch Menschen, die wirklich daran zerbrechen, aber mir hat es eigentlich geholfen. Ich versuche immer generell aus allem Negativen irgendwas Positives zu ziehen und deswegen bin ich letztendlich dankbar dafür, aber ich kann mir gut vorstellen, dass für viele, gerade jüngere Frauen oder Mädchen, die damit aufwachsen, das ein extrem großes Problem ist, dass man ja anonym ist, jeder kann anonym sein, jeder kann seinen Senf dazugeben und es kann einen auf jeden Fall auch überfordern und deswegen ist es auch nicht für jeden was, glaube ich, so ja präsent in der Öffentlichkeit zu sein.
Und am Ende muss man das aber jetzt mal ein bisschen wieder auf die rationalere Ebene bringen. It's a business. Also du verdienst damit ja auch am Ende ganz schön viel Geld. Natürlich opferst du ein bisschen was, von dir persönlich wahrscheinlich. Das muss man immer, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Aber es ist halt auch sehr rational betrachtet ein starkes Einkommen. So,
ja,
ein respektables, total starkes Einkommen von einer starken Frau. So.
Ja.
Abschlussfrage: Was würdest du denn sozusagen deinem jüngeren Ich mitgeben? Damals vielleicht, wenn du daran denkst, wie du mit 14 gestruggelt hast, weil irgendwie Sachen von dir im Netz erschienen sind, die du gar nicht wolltest. Was würdest du jungen Mädchen mitgeben, die denen vielleicht mal Ähnliches passiert ist?
Hören soll, wenn man sich mit irgendwas nicht wohlfühlt, das auch nicht an sich ranzulassen oder sich davon zu trennen und generell immer ja nach seinem Wunsch zu gehen und sich nicht von irgendjemandem was aufquatschen zu lassen, sondern wirklich nur das zu machen, womit man sich wohlfühlt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Mit anderen Worten an alle Frauen und Mädchen da draußen, wenn euch ein Typ nach solchen Fotos fragt, überlegt es euch doch. Dreimal am besten oder auch 10-mal, bevor ihr leichtfertig sowas bei WhatsApp verschickt. Und wenn ihr euch dazu fühlt, dann own it. Super. Das yes. War's auch schon. Ich danke dir. Das war super schön. Und genau. Halt, stopp. Bevor ihr jetzt abschaltet, noch ein klitzekleiner Werbehinweis und zwar für Klarna. Es gibt eine Sache im Leben, bei der bin ich auf jeden Fall 100% deutsch, richtig Allmann, und zwar kaufe ich extrem gerne auf Rechnung ein. Das ist ja mit Klarna schon super lange möglich in sehr, sehr vielen Shops und die Optionen wachsen stetig. Jetzt gibt es aber etwas ganz Neues und zwar ein Bankkonto bei Klarna. Warum sollte man da jetzt ein Bankkonto eröffnen zusätzlich? Man hat eine sehr schöne, übersichtliche App, die man schon kennt, wenn man schon das ein oder andere Mal mit Klarna bezahlt hat. Also es ist wirklich vom Interface sehr, sehr einfach. Man kann Geld in Echtzeit an Freunde und Familie und Kunden verschicken. Die Anmeldung ist super unkompliziert. Und was ich besonders smart fand, ist die Tatsache, dass man eine bessere Kontrolle über seine Finanzen bekommt. Denn in der zugehörigen Banking-App siehst du dann Insights zu deinen Ausgaben und der ordnet das direkt in Kategorien ein. Du siehst also, wo du am meisten Geld ausgibst. Food, Fashion etc. Du bekommst auch jedes Mal eine Push-Benachrichtigung, wenn du irgendwo Geld ausgibst. Das heißt, super sicher und du hast immer alles im Blick. Das Bankkonto bei Klarna kostet dich keine Gebühren. Es hat also keine Anmeldegebühr und auch keine laufenden monatlichen Kosten. Und du kannst 2-mal im Monat umsonst Bargeld abheben. Wer sich jetzt darüber informieren möchte, der schaut bitte in die Shownotes. Da ist der direkte Link zur Anmeldung für das Konto. Und jetzt bis in 2 Wochen. Wir hören uns.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. See you next time.